Hallo, ich begrüße euch zu diesem Ostermontag-Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der Mensch geworden ist, für uns gestorben ist, wieder auferweckt wurde, so wie wir es in diesen Tagen feiern, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns mit Gott vereint. Amen. Ich bete zu Anfang. Vater, ich danke dir, dass wir Ostern feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir trotz der Umstände, obwohl wir keine Versammlungen feiern dürfen, dass wir trotzdem übers Internet zusammen Gottesdienst feiern können, dass wir dein Wort hören können, verkündigen können und dass du auch über diese Entfernung zu uns sprichst. Ich danke dir, dass wir feiern können, deinen Weg mit uns in die Freiheit und ja, dass du dich selbst hingegeben hast in deinem Sohn Jesus Christus, um für uns zu sterben und wieder aufzuerstehen, damit wir mit dir vereint sein können. Ich bete, dass du meine Worte lenkst, dass du sprichst durch mich und dass dein Geist ja sowohl mich erfüllt als auch jeden Zuhörer und dass du in unsere Herzen sprichst durch dein Wort. Amen. Ja, dieses Jahr ist Ostern anders wie die anderen Jahre. Und so möchte ich auch etwas ungewöhnlich einsteigen mit einer Geschichte von Leo Tolstoi, die wir sonst eigentlich eher zu Weihnachten hören. Es ist die Geschichte von Vater Martin. Und Vater Martin ist ein alter, liebenswerter Schuster, der alleine lebt. Er ist nicht reich, er lebt eher in bescheidenen Verhältnissen, aber er hat alles das, was er zum Leben braucht. Und so liest er an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte in seiner Bibel. Und er nahm sich fest vor, als er die gelesen hatte, er hätte Maria und Josef und das Jesuskind bei sich aufgenommen. Er schlief ein auf seinem Sessel und hörte irgendwann eine Stimme, die sagte, Vater Martin, du hast dir gewünscht, dass ich dich besuche. Achte morgen auf die Straße, denn morgen werde ich zu dir kommen. Aber pass genau auf, damit du mich erkennst, denn ich sage dir nicht, wer ich bin. Am nächsten Tag räumte Vater Martin seine bescheidene Wohnung auf. Er kochte eine Kohlsuppe, brühte einen Tee auf und er packte sogar ein Geschenk ein. Das waren die ersten Kinderschuhe, die er geschustert hatte. Und so wartete er. Er schaute aus dem Fenster und irgendwann im Laufe des Tages sah er einen Straßenkehrer auf der Straße. Es schneite, es war eisig kalt und dieser Straßenkehrer, ja, schien ziemlich zu frieren. Und so machte er seine Tür auf, rief diesen Straßenkehrer und bat ihn rein. Er bot ihm eine Tasse Tee an und unterhielt sich mit ihm. Und so konnte sich dieser Straßenkehrer ein bisschen aufwärmen. Als der wieder gegangen war, setzte der Vater Martin ja das Beobachten der Straße fort. Er saß weiter am Fenster und beobachtete, wann denn sein angekündigter Besuch kommen würde, wann Jesus kommen würde. Irgendwann kam eine junge, arme Frau mit einem kleinen Baby auf dem Arm vorbei. Sie, ja, hatte nur Lumpen an und so machte Vater Martin auch seine Tür wieder auf, bat die Frau rein, bat ihr Suppe an, unterhielt sich mit ihr und schenkte dem kleinen Baby die erst geschusterten Schuhe. Auch sie verabschiedete sich wieder, total dankbar für die Gastfreundschaft und ging. Vater Martin wartete weiter und als es abends war, war er enttäuscht, weil er Jesus vielleicht verpasst hatte. Er stellte sich die Frage, war das alles nur ein Traum? Bis er irgendwann verstand, dass Jesus ihn tatsächlich an diesem Tag besucht hatte. Wir befinden uns in der Predigtreihe Der Weg in die Freiheit. Und wir haben gesehen, dass dieser Weg auch Kampf bedeutet hat. Dass Jesus es sehr, sehr schwer fiel, diesen Weg zu beschreiten. Dass er durch Leid ging. Dass Jesus leiden musste an den Qualen und dass er sogar sterben musste. Und wir haben gesehen, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er gesiegt hat. Jesus hat den Tod besiegt und ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und das haben wir gestern in der Predigt gehört. Und durch diesen Weg kommen wir auf dem Weg in die Freiheit zur Begegnung. Der Weg in die Freiheit geht nur durch Begegnung. Und von einer sehr außergewöhnlichen Begegnung lesen wir im heutigen Predigttext. Und ich möchte die Verse zuvor auch mitlesen, damit ja der Zusammenhang noch deutlicher wird. Der Predigttext steht im Johannesevangelium, Kapitel 20. Ich lese die Verse 1 bis 18, gehe später aber verstärkt auf die Verse 11 bis 18 ein. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo man ihn hingelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Dieser Text ist in vier Szenen eingeteilt. Und wir wollen uns diese Szenen nach und nach anschauen. Aber zunächst gibt es auch einen Vorspann. Es geht hier um Maria von Magdala. Ja, der Name setzt sich einfach daraus zusammen, dass Maria aus dem Dorf Magdala stammte. Sie war eine Jüngerin von Jesu und hat ihn und seine Jünger mit ihrem Vermögen unterstützt. Jesus hatte sie von 7 Dämonen befreit. Und sonst lesen wir eigentlich nicht viel mehr in der Bibel von ihr. Außer dann wieder im Zusammenhang mit der Kreuzigung und der Auferweckung. Ja, Maria von Magdala war die Erste, die das leere Grab entdeckt hat. Und sie holte, wie wir es gerade gelesen haben, Petrus und den Jünger, den Jesus lieb hatte. Ja, das ist ein Jünger, der eine besondere Figur im Johannesevangelium spielt, von dem wir aber sonst gar nicht so viel wissen. Und sie waren schon im Grab drin, die beiden Jünger, und kehrten dann nach Hause zurück. Maria blieb aber am Grab stehen. Sie stand draußen und weinte. Ihr schien es emotional schwer gefallen zu sein, das Grab jetzt schon zu verlassen. Sie konnte noch nicht nach Hause gehen. Sie hing noch am Grab. Sie suchte ihren Herrn Jesus, mit dem sie unterwegs gewesen ist, den sie begleitet hat, von dem sie seine Verkündigung gehört hat und gesehen hat, wie er Wundertaten vollbracht hat, auch an ihr. Und sie ist ihm nachgefolgt, bis zu seiner Hinrichtung am Kreuz und auch noch darüber hinaus. Sie hat ihn noch nicht aufgegeben und sie sucht ihren Herrn Jesus. Und was findet sie? Ein leeres Grab. Wie schlimm muss das für Maria gewesen sein? Und sie weinte. Ja, das ist quasi der Vorspann dieser Geschichte. Oder in einem Buch wäre es das Vorwort. Und jetzt wird die erste Szene eingeleitet. Und wie die anderen Szenen wird diese Szene durch eine Bewegung von Maria eingeleitet. Während sie weiter weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Maria verharrte nicht in ihrer Trauer. Sie konnte ihren Herrn nicht finden, also suchte sie ihn. Sie beugte sich hinein in diese Grabkammer und dort findet sie etwas. Doch sie findet nicht ihren Herrn, den sie sucht. Auch nicht die Leinenbinden und das Schweißtuch, das die beiden Jünger zuvor gefunden haben. Stattdessen sieht sie zwei Engel in weißen Gewändern, die am Kopf und am Fußende sitzen, da wo Jesus vorher gelegen haben muss. Und noch bevor Maria reagieren kann, stellen die Engel ihr eine Frage. Anders als in den anderen Evangelien, denn dort verkündeten die Engel die frohe Botschaft: Der Herr ist auferstanden. Und auch noch heute ist das der Ostergruß, mit dem wir Christen uns zu Ostern begrüßen. Hier in dieser Geschichte sehen die Engel aber, dass hier Maria weint und sie gehen auf sie ein und fragen sie: Frau, warum weinst du? Und jetzt erfahren wir von Maria den Grund ihrer Trauer. Sie antwortet ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo man ihn hingelegt hat. Sie weint nicht in Trauer darüber, dass Jesus gestorben ist. Das hier ist keine typische Totenklage, wie sie damals üblich war. Sie weint aus tiefstem Schmerz, aus persönlicher Betroffenheit, weil sie ihren Herrn nicht finden kann. Sie spricht von ihrem Herrn. Und das ist ein Ausdruck für tiefen Respekt, aber auch gleichzeitig für eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Jesus ist ihr Herr, zu dem sie aufgeschaut hat und dem sie doch so nahe stand. Doch er ist weg. Und Maria geht hier von einem Leichenraub aus. Man hat meinen Herrn weggenommen, sagt sie. Und Die Theorie des Leichenraubs, die wird teilweise bis heute noch geglaubt. Und so schon von der ersten Stunde an. Und die Engel, die beantworten Maria hier im Text nicht die Frage, wo Jesus hin ist. Doch alleine ihre Anwesenheit zeigt uns ganz deutlich, hier ist Gott am Werk. Ihre weißen Gewänder sind ein Symbol für die himmlische Welt. Und wir können daraus erkennen, hier geschieht etwas Übernatürliches. Hier ist Gott am Werk. Ein Leichenraub ist völlig ausgeschlossen. Die Leiche Jesu konnte nicht gestohlen werden, weil eben Gott hier am Werk ist. Und doch sucht Maria immer noch. Sie hat ihren Herrn noch nicht gefunden. Ich möchte uns eine Frage stellen. Suchen wir Jesus auch? Stellst du dir auch die Frage, wo ist dieser Jesus, der vor über 2000 Jahren nachweislich gelebt hat? Der eine Bewegung ins Rollen gebracht hat, die auch heute noch Menschen fasziniert und bewegt. Wo ist dieser Jesus geblieben? Wo ist er zu finden? Oder hältst du diesen Jesus vielleicht höchstens für einen einflussreichen Wanderprediger, der versucht hat, die Welt ein bisschen schöner zu machen und wertvolle ethische Ansätze geprägt hat? Und dann ist er doch gestorben. Ich meine, er war immerhin konsequent und hat seine Verkündigung bis in den Tod getragen und nicht vorher gesagt, nochmal revidiert. Ist Jesus nur das? Oder ist er mehr? Wie ist es mit dir? Vielleicht glaubst du auch an Jesus. Vielleicht gehst du regelmäßig in Gottesdienste, gehörst vielleicht einer Gemeinde an und versuchst, ein guter Christ zu sein. Suchst du auch noch nach Jesus? Hältst du immer noch Ausschau danach, wo er in deinem Leben dir begegnen will? Wie er vielleicht dein Leben verändern will? Oder gibst du dich damit zufrieden, dass du ihn irgendwann mal schon mal gefunden hast? Maria sucht Jesus. Sie hat ihren Herrn noch nicht gefunden. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Maria wandte sich um. Mit dieser Bewegung wird die zweite Szene eingeleitet. Maria begegnet Jesus. Sie begegnet Jesus, aber sie erkennt ihn noch nicht. Und ich möchte hier nicht auf die Frage eingehen, wie Jesus denn wohl ausgesehen haben müsste, dass er sie ihn nicht erkannt hat. Sie kannte ihn ja immerhin von vorher. Ich denke, darum geht's gar nicht in dieser Szene. Ich glaube, es geht einfach darum, dass Maria nicht damit gerechnet hat, ihren Herrn Jesus jetzt zu treffen. Auch wenn es wahrscheinlich ihr innigster Wunsch gewesen sein muss, warum sollte sie sonst noch an diesem Grab gestanden haben? Sie sah ihn, aber sie erkannte ihn nicht. Und Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus stellt Maria hier dieselbe Frage wie die Engel zuvor. Jedoch erweitert er diese Frage noch mit einer zweiten: Wen suchst du? Und das ist eine interessante Frage, denn Jesus hat diese Frage zuvor auch schon anderen Personen gestellt. Und zwar seinen Gegnern bei seiner Gefangennahme, den Soldaten, Hohepriestern, den Pharisäern und den Gerichtsdienern. Als diese ihn gefangen nehmen wollten, stellte Jesus ihnen zweimal die Frage: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm beide Male darauf: Wir suchen Jesus von Nazareth. Aber Maria, die antwortet hier nicht wie die Gegner Jesu. Dabei war es doch gerade Jesus von Nazareth, der vor ihr stand. Aber sie meinte, es sei der Gärtner gewesen und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Maria hält Jesus hier also für den Gärtner, der sich um diese Gartenanlage gekümmert hat, wo ja auch dieses Grab von Jesus zu finden war. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, wie diese schöne Nachbildung dieses Gartens. Und sie spricht den Gärtner, den vermeintlichen Gärtner, hier höflich mit Herr an. Das ist natürlich ein anderes Herr, als sie Jesus angesprochen hat. Es ist wohl eher eine Höflichkeitsformel. Aber die Ironie dabei ist, dass ihr Herr Jesus, direkt vor ihr steht. Und das, obwohl sie das nicht weiß. Sie erkennt ihn hier in dieser Situation nicht. Und auch das ist etwas, was wir öfter in der Bibel finden. Im Lukas-Evangelium wird uns die Geschichte von den Emmaus-Jüngern erzählt, denen Jesus nach seiner Auferstehung begegnet, wo er ein ganz langes Stück mit ihnen zu Fuß geht und ihnen die Schrift auslegt. Und die ganze Zeit erkennen sie ihn nicht. Oder ein Kapitel später hier im Johannes-Evangelium erscheint Jesus seinen Jüngern und sie ahnen die ganze Zeit, das muss doch Jesus sein. Aber so wirklich sicher sind sie sich nicht. Sie erkennen ihn noch nicht. Und auch Maria ist hier Jesus schon begegnet. Und trotzdem sucht sie ihn noch. Und sie antwortet ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Sie denkt, vor ihr steht der Gärtner. Und ja, vielleicht hat der ja den Leichnam von Jesus weggebracht. Vielleicht hat er ihn einfach weggeräumt. Aber dann soll er mir doch bitte sagen, wohin, damit ich ihn holen kann. Und hier zeigt sich die Entschlossenheit von Maria. Wie sehr sie sich danach sehnt, ihren Herrn zu finden. Sie macht sich gar keine Gedanken darüber, wie sie den Leichnam dann überhaupt holen soll. Sie interessiert nur, wo er ist, damit sie ihn holen kann. Maria ist Jesus begegnet und trotzdem sucht sie ihn noch. Wo ist Jesus dir vielleicht schon mal begegnet? Und du hast ihn vielleicht nicht erkannt. Vielleicht hast du dafür gebetet, dass er sich dir zeigt, dass er dir hilft in einer bestimmten Situation oder dass er dir zeigen soll, wie du ihm dienen kannst. Vielleicht sind das auch Gebete, die du gerade jetzt in dieser Corona-Zeit gebetet hast. Und doch hast du ihn vielleicht noch gar nicht erkannt, obwohl er dir schon begegnet ist. Jesus redet in Matthäus 25 vom Weltgericht. Und er sagt da: Was ihr einem meiner Geringsten getan habt oder auch nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder auch eben nicht getan. Wenn jemand hungrig oder durstig gewesen ist, habt ihr ihm dann zu essen und zu trinken gegeben? Einem Fremden oder Obdachlosen habt ihr ihn aufgenommen? Jemand, der nackt war, habt ihr ihm was zum Anziehen gegeben? Einem Kranken oder jemanden im Gefängnis, habt ihr sie besucht? Und hier sind wir bei der Geschichte vom Vater Martin am Anfang, der genau solche Begegnungen hatte, wo Jesus ihm genau auf diese Art und Weise begegnet ist. Und vielleicht ist auch Jesus dir schon so oft begegnet und du hast ihn vielleicht nicht gesehen. Vielleicht hat er dir schon geholfen, aber anders als du es dir vorgestellt hast. Und du hast ihn in dieser Situation vielleicht nicht erkannt. Jesus hat Maria in dieser Begegnung vor der Grabkammer zwei Fragen gestellt. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und in dieser ersten Frage nimmt Jesus Maria wahr. Er nimmt ihren Schmerz wahr. Er nimmt ihre Verzweiflung wahr, ihre Trauer. Aber mit der zweiten Frage lenkt er den Blick von Maria weg auf sich selbst. Denn er möchte erkannt werden. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Und Maria erkennt hier Jesus, denn er nennt sie beim Namen. Jesus sagt zu ihr: Maria. Und vielleicht kennt auch ihr dieses Phänomen, wenn Eltern ihr Kind in einer großen Menschenmenge rufen und dieses Kind erkennt, dass es von ihren Eltern, von seinen Eltern gerufen wird. In Johannes 10, Vers 3 steht, und das sagt Jesus selbst, und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und weiter in Vers 27 des 10. Kapitels steht dann, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Maria hat Jesus nicht nur an der Stimme erkannt, denn vorher hat Jesus auch schon mit ihr gesprochen. Es ist die Beziehung, die dahinter steht, hinter dieser Stimme. Und hier in diesem Vers wird es deutlich durch das und ich kenne sie. Und in unserem Predigttext durch die Namensnennung. In Jesaja 43, Vers 1 schreibt der Prophet: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ein Name schafft Beziehung. Hier in Deutschland haben wir diese Unterscheidung zwischen dem Sie und dem Du. Und das schafft zum einen auch eine Distanz. Jemanden, den wir nicht so gut kennen, den siezen wir. Oder einem, der uns höher gestellt ist, zum Beispiel im Beruf. Aber es schafft auch Nähe, wenn wir jemanden duzen dürfen. Jesus nennt Maria hier beim Namen, beim Vornamen. Und dieser verdeutlicht die Nähe und die Beziehung zwischen diesen beiden. Und jetzt erkennt Maria ihn sofort. Und auch diese Szene, dieses Erkennen, wird durch eine Bewegung zum Ausdruck gebracht. Maria wandte sich ihm zu. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr starker Ausdruck. Sie wandte sich ihm zu. Und das ist nicht nur eine äußerliche, körperliche Geste. Nein, es ist auch eine innere Zuwendung. Es ist eine Hinwendung des Glaubens. Maria glaubt jetzt an die Auferstehung. Sie glaubt an den Auferstandenen. Sie glaubt, dass der Mann, der vor ihr steht, nicht mehr der Gärtner ist, sondern der auferstandene Retter. Und das bringt sie zum Ausdruck, indem sie sagt: Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Der Jesus, der sie beim Namen genannt hat, wird nun von ihr erkannt und auch sie spricht ihn an. Aber nicht mit seinem Namen, sondern mit einem Titel. Rabuni, das ist eine Anrede und eine Ehrerbietung, eine Bezeichnung für einen Lehrer oder auch für einen Meister, so wie es hier in unserer Übersetzung steht. Man könnte aber auch übersetzen mit mein Herr und Gebieter. Rabuni ist eine verstärkte Form von der Bezeichnung Rabbi. Und Rabuni kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Und dass Maria Jesus hier mit dem Wort Rabuni anspricht, ist ein Bekenntnis. Sie drückt damit aus, dass sie zwar eine sehr, sehr respektvolle, ehrerbietende Haltung ihm gegenüber hat, aber auch eine tiefe Beziehung, dass es ihr Lehrer, ihr Meister ist, zu der sie eine innige Beziehung hat. Sie erkennt, vor ihr steht der Mann, der sie in die Freiheit geführt hat, der sie von 7 Dämonen, von den dunklen Mächten, die in ihr waren, die sie beherrscht haben, befreit hat. Dieser Mann hat nicht nur die dunklen Mächte in ihrem Leben besiegt, er hat den Tod endgültig besiegt. Vor ihr steht der auferstandene Christus, der, der den Weg in die Freiheit bereitet hat. Und diese Szene in dieser Geschichte ist eindeutig ein Plot-Twist. Ein Ausdruck, der von unseren Jugendlichen sehr, sehr gerne verwendet wird. Und er beschreibt, dass die Handlung der Geschichte sich radikal verändert hat, um 180 Grad. Die Geschichte hat eine Wendung genommen. Maria, die ihren Herrn gesucht hat, die geweint hat vor Schmerz und vor Trauer, sie hat ihren Herrn Jesus gefunden. Und das ganz anders, als sie es erwartet hätte. Denn statt einer Leiche hat sie den auferstandenen Jesus gefunden, ihren Retter, ihren Herrn, ihren Meister. Aber diese Szene ist noch nicht vorbei. Jesus sagt zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus spricht Maria an, er gibt sich zu erkennen. Und auf dieses Erkennen, auf diese Erkenntnis folgt ein Auftrag. Die Erkenntnis Jesu ist immer auch mit einem Auftrag, mit einer Reaktion verbunden. Und zwar mit einem doppelten Auftrag. Erstens sagt Jesus: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Und Jesus will damit nicht zum Ausdruck bringen, dass Maria ihn nicht berühren darf. Jesus hatte kein Problem, nach seiner Auferstehung berührt zu werden. Ein paar Verse später, in dem gleichen Kapitel, lesen wir die Begegnung von Jesus mit dem Jünger Thomas, der auch als Thomas der Zweifler bekannt ist. Und Jesus fordert diesen auf, seine Finger in die Wunden seiner Hände zu legen. Jesus fordert Maria hier auf, emotional loszulassen. Maria ist am Grab geblieben. Sie hat den Leichnam Jesu gesucht. Und sie soll sich nun von dieser Vorstellung, von dem Jesus, den sie gesucht hat, verabschieden. Denn vor ihr steht jetzt der auferstandene Jesus, der auf eine ganz neue Art mit ihr in Beziehung treten möchte. Und diese Aufforderung enthält auch eine Offenbarung. Denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen, sagt Jesus. Er ist zwar auferstanden, aber noch ist er für die Jünger sichtbar. Und das auch im irdischen Sinne. Sie können ihn jetzt noch auf der Erde erfahren. Maria sieht ihn gerade von Angesicht zu Angesicht. Jedoch anders als zuvor. Er ist wieder in die vollkommene Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater eingetreten. Er ist wieder mit ihm vereint. Und er nimmt auch die hinein, die ihm nachfolgen. Und das macht Jesus in dem zweiten Teil dieses Auftrages deutlich. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Diese Begegnung soll Maria nicht nur für sich behalten. Sie soll es den Jüngern erzählen. Jesu Nachfolger. Aber Moment, Jesus spricht hier gar nicht von Jüngern. Er sagt, geh zu meinen Brüdern. Jesus redet das allererste Mal überhaupt davon, dass er seine Jünger Brüder nennt. Vorher, wenn er von Brüdern gesprochen hat, hatte er das immer auf seine leiblichen Brüder bezogen. Und auch Frauen sind seine Jünger, so wie Maria. Und es gab noch andere Nachfolgerinnen. Und das verdeutlicht, Jesus schließt uns hier ein in diese geschwisterliche Beziehung. Nach der Erfüllung seines Auftrages nennt Jesus seine Jünger jetzt seine Brüder. Und Jesus lädt die Jünger und Jüngerinnen ein, in diese geschwisterliche Glaubensbeziehung zu kommen. Er identifiziert seine Jünger mit sich selbst als Brüder und Schwestern. Und deshalb sind sie jetzt auch mit seinem himmlischen Vater verbunden. Er hat ihnen den Weg in die Freiheit bereitet. Er hat diesen Weg vollendet und damit einen Zugang zu Gott bereitet. Das Ziel ist erreicht. Der Gott der Liebe ist für seine Nachfolger Wirklichkeit geworden. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und es folgt eine letzte Abschlussszene. Maria folgt Jesus, indem sie seinem Auftrag folgt. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Maria löst sich vom Grab, von ihrer Trauer, von ihrem Schmerz. Sie löst sich von dieser Suche nach dem gekreuzigten, toten Jesus. Den hat sie nicht gefunden. Sie löst sich so, wie der auferstandene Jesus ihr es aufgetragen hat. Er hat sie zu seinen Brüdern geschickt. Und sie ging und bezeugt. Ich lese diesen letzten Vers nochmal. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Der Weg in die Freiheit ist das Thema der letzten Tage. Und wir haben diese verschiedenen Etappen dieses Weges gesehen und gehört. Jesus ging durch Kampf. Er ging durch Leid. Und dieser Kampf und dieses Leid führte zum Sieg. Und dieser Sieg führt in die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Dieser Auferstandene möchte auch dir heute begegnen. Er spricht dich an und nennt auch dich beim Namen. Und er sagt es auch dir mit den Worten aus Jesaja 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Mareike, Klaus, Peter, und dich gemacht hat, Philipp, Sabine, Karin. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme, die dich anspricht? Reagierst du auf seine Worte und wendest dich ihm zu? Erkennst du den Retter, der für dich auferstanden ist, der dich bei deinem Namen gerufen hat? Kannst du auch wie Maria von Magdala bezeugen, ich habe meinen Herrn gesehen? Das wünsche ich dir von Herzen für diese Ostertage, dass Gottes Weg in die Freiheit auch bei dir zu einer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus führt. Denn auch für dich gilt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig für dich auferstanden. Amen. Wenn du dir eine Begegnung mit diesem Jesus Christus wünschst, aber noch Fragen hast, dann kannst du über den Link in der Beschreibung dieses Videos unseren Pastor Wilfried Jotta oder mich oder auch Pastor Arthur Becker aus unserer Tochtergemeinde in Preußisch-Ollendorf oder unser Seelsorgeteam unserer Gemeinde kontaktieren über das Kontaktformular unserer Homepage. Des Weiteren empfehle ich dir, um das ganze Thema nochmal zu vertiefen, das 14. Kapitel des Johannesbriefes zu lesen, in dem Jesus den Weg zu seinem Vater beschreibt und die Unterstützung durch seinen Heiligen Geist. Alle, denen Gott begegnet ist und die ihm im Glauben geantwortet haben oder dieses tun möchten, lade ich ein, mit mir zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.